Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Mir gegenüber sitzt mal wieder der gute Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Sebastian.
Und mal wieder virtuell zugeschaltet der gute Julius. Hallo Julius.
Hallo ihr beiden. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Woche in Folge bei mir. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte.
Dauergast, Stammgast. Ja, wir feiern heute gleich zwei große Premieren. Zum einen reden wir endlich mal wieder über einen Kinofilm, der demnächst auch aktuell im Kino starten wird. Vorausgesetzt, bei euch haben die Kinos schon auf oder ihr habt irgendwo ein Autokino oder ein Freiluftkino oder sonst irgendwas. Und zum anderen reden wir über einen Film, der auf einem Buch basiert, das ich nicht gelesen habe, aber Julius hat es gelesen. Deswegen.
Verrückte Sachen gibt es.
Ist sie unglaublich, ne? Ja, und wir reden heute über Chaos Walking, den Film mit Tom Holland und Daisy Ridley, der irgendwie schon seit gefühlt 30 Millionen Jahren in der Produktion ist und angekündigt worden ist und keine Ahnung was, da reden wir gleich noch drüber. Julius, Leseratte Nummer 2 hier in diesem Team. Worum geht's in Chaos Walking?
Also der Film spielt auf einem Planeten namens New World im Jahr 2257 in einer kleinen Stadt namens Prentistown und hier lebt ein junger Mann namens Todd, gespielt von Tom Holland, der bei zwei Ziehvätern aufgewachsen ist, nachdem seine Eltern gestorben sind. Und das Besondere an diesem Planeten ist, dass die Gedanken aller Männer, es gibt auch nur noch Männer, nachdem die Frauen im Kampf gegen die einheimischen Aliens alle getötet wurden, dass die Gedanken aller Männer hör- und sichtbar sind für alle. Also es gibt, niemand kann irgendwelche Geheimnisse bewahren. Mhm. Und dann stürzt eines Tages ein Raumschiff ab, ein kleines, und in dem ist dann tatsächlich eine junge Frau, gespielt von Daisy Ridley, die natürlich für eine Menge Aufregung sorgt und der Bürgermeister von Prentistown fühlt sich bedroht durch diesen Neuankömmling, vor allem weil dann noch ein ganzes Kolonisationsschiff folgen soll und möchte die alle töten und Todd und Viola, so heißt die Figur von Daisy Ridley, wollen das verhindern und fliehen deswegen zusammen.
Und vielleicht muss man noch dazu sagen, ihre Gedanken hören und sehen wir nicht.
Also genau, das ist das Besondere bei den Frauen. Es heißt, dass es eine Art Biowaffe war, die die einheimischen Aliens, die Speckle, eingesetzt haben, die das ausgelöst hat und die hat die Frauen getötet und bei den Männern diesen Noise, also diese Gedanken hörbar und sichtbar gemacht.
Ja, da habt ihr es, die Kurzfassung, was wahrscheinlich gerne eine Trilogie hätte werden sollen, weil die Bücher von Patrick Ness sind ja auch eine Trilogie.
Mindestens drei, glaube ich sogar. Vielleicht gibt es sogar noch mehr mittlerweile.
Keine Ahnung.
Also oder eine Vorgeschichte? Ich glaube, es gibt noch eine Vorgeschichte.
Achso, ja gut, sowas. Das kann sein. Also auf jeden Fall gibt es die Chaos Walking Trilogie als Buch. Und Patrick Ness dürfte zumindest den Leuten ein Begriff sein, die Monster Calls, wie heißt er bei uns?
Sieben Minuten nach Mitternacht, vor Mitternacht.
Ja, irgendwie sowas. Irgendwas mit 7 Minuten und Mitternacht. Der Film, den alle toll fanden, nur ich irgendwie nicht.
Der war auch toll.
Genau, er hat da auch die Romanvorlage geschrieben, hat hier die Romanvorlage geschrieben. Bevor wir zum Film kommen, finde ich, sollten wir ja echt mal darüber reden, dass der ja eine sehr bewegte Produktionsgeschichte hatte, oder?
Ja, der ist losgegangen, ist das zu der Hochzeit des Young Adult Hypes, ne? Also so Tribute von Panem und Twilight war damals so der heiße Scheiß und hat was weiß ich wie viel Geld in die Kassen gespült und jedes Studio hat nach den ganzen Buchvorlagen händeringend gesucht und Rekordsummen gezahlt, um das irgendwie an den Start zu kriegen. Ich glaube, das erste Mal, dass über Chaos Walking Verfilmung geredet wurde, war so 2011. Und dann wurde eine völlig absurde Entscheidung getroffen, die ich bis heute nicht verstehe, die ich aber absolut super finde. Charlie Kaufman, der verrückteste Drehbuchautor Hollywoods, der diese komplett abgefuckten Mindfucks geschrieben hat, wie Adaptation, Vergiss mein nicht, Syndic Dosh New York und was weiß ich. Und jetzt letztes Jahr hatte er auf Netflix diesen Film, I'm thinking of ending things. Also wirklich diese absoluten, mega intellektuellen Mindfucks, wenn so ein Typ mit IQ 180 mal sagt, heute habe ich mal Spaß zum Frühstück. Sowas schreibt Charlie Kaufman. Und der wird angeheuert, um diesen YA-Kram zu adaptieren. Und ich weiß nicht warum, aber.
Na, vor allem, er ist doch aber auch irgendwie relativ früh wieder abgesprungen, oder nicht? Also,
es ist
jetzt kein vollständiger Charlie Kaufman.
Nee, überhaupt nicht. Also, es sind nur einzelne Dialogsätze noch drin von ihm. Aber er hat eine komplette Fassung dieses Films geschrieben.
Ja. Und dann waren halt aber drumherum und davor und danach halt eben noch x andere Autoren und Autorinnen irgendwie damit beschäftigt. Und das ist ja dann wirklich, also 2011 hat sich das Studio die Filmrechte gesichert und dann ging es halt im August 2017 los mit den Filmrechten. Das heißt, es wurde ganze 6 Jahre lang daran mit den Dreharbeiten. Dann wurden also 6 Jahre lang daran rumgeschrieben. Das heißt, da kann man sich ja irgendwie schon vorstellen, dass in der Zeit über eine Menge Schreibtische gewandert ist, das Drehbuch und dabei eine Menge umgestellt und geändert wurde.
Ja, und dann gab es irgendwie auch noch das Problem, dass es auch noch Nachdrehs geben sollte, die dann aber immer wieder verschoben wurden, weil Daisy Ridley musste für Rise of Skywalker vor die Kamera, Tom Holland für hier Far From Home, den zweiten Spider-Man-Film.
Ja.
Und hat nicht sogar dann auch hier der Evil Dead Reboot-Regisseur dann quasi irgendwie die Dreharbeiten, Nachdreharbeiten übernommen?
Genau, ja, das ist dann also auch nicht mehr der ursprüngliche Regisseur Doug Liman, der dann da auf dem Regiestuhl gesessen hat für die Nachdrehs, sondern halt eben ein anderer Regisseur, was ja irgendwie auch schon nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist, wirkt, zumindest so. Tatsächlich waren dann die Nachdrehs, du hast es ja schon angedeutet, haben dann auch erst knapp 2 Jahre, nachdem der Film eigentlich fertig gedreht war, stattgefunden, was auch ein völliger Wahnsinn ist.
Was aber das Gute daran ist, dass Tom Holland, seitdem er 13 ist, jeden Tag gleich aussieht. Weil
Ja, das stimmt.
normalerweise sind ja 2 Jahre bei Leuten in dem Alter schon ein großer Unterschied, aber das merkst du nicht. Der sieht jeden Tag gleich aus.
Nee, das
Ja.
stimmt.
Also schlussendlich jetzt dann halt tatsächlich echt, ich habe dann jetzt nochmal nachgeguckt, ne? Also das hat wirklich 10 Jahre gedauert vom Erwerb der Filmrechte, bis jetzt der Film bei uns hier in Deutschland im Kino startet. Also 2011 bis 2021. Ist ja schon ganz schön verrückt.
Wobei man sagen muss, dass das bei Buchadaptionen dieser Größe absolut nichts Ungewöhnliches ist. Das große Problem ist halt, die haben halt mitten während des Hypes angefangen und kommen jetzt ins
Ja,
Kino,
eben,
wo
ne?
das Thema eigentlich
So,
so gefühlt komplett seit 4 Jahren komplett durch ist.
ja.
Ja.
Also ich weiß auch schon gar nicht mehr, wann die letzte Young Adult Novel irgendwie im Kino war. Ich weiß jetzt so, hier Shadow and Bone hat Netflix ja jetzt zumindest irgendwie den Versuch gestartet, da irgendwie im Serienbereich was zu machen. Aber im Kino ist es schon lange, lange her, dass ich sowas geguckt habe.
Vielleicht ist
Deswegen.
er The Darkest Minds oder wie der
Es
hieß.
gab schon
Könnte
noch eine
sein.
Menge, aber das Ding ist auch, ich gucke ja alles. Das Einzige, was, wirklich alles. Das Einzige, was ich mir nicht mehr angucke, also wo ich nicht mehr darauf achte, dass ich wirklich alles sehe, sind Young Adult Filme, weil ich bin da ein gebranntes Kind. Ich habe die am Anfang alle geguckt, wirklich alle. Und dann schwang das irgendwann so um, dass die nicht mehr alle ein Hit waren, sondern plötzlich alle
Ja.
gefloppt sind. Und das Ding ist, Young Adult Filme, diese Trilogien sind alle gleich aufgebaut. Also der hier ist ein bisschen anders, weil er gleich im Weltraum spielt, aber normalerweise fangen die immer in so einer normalen Schule an und dann findest du irgendwann raus, oh, da gibt's Engel. Da gibt's Vampire und die Dinosaurier. Keine Ahnung. So, und dann am Ende des ersten Bandes ist sozusagen so erstmal klar, worum es überhaupt geht. Und dann deutet sich am Ende die Größe an. Dann gibt es auf einmal diese Verschwörung, die die retten müssen. Da gibt es einen Krieg irgendwie zwischen Vampiren und Werwölfen, keine Ahnung. Auf jeden Fall am Ende des ersten Bandes wird immer erstmal gesagt, worum geht's denn hier
Ja,
eigentlich?
wo gab's denn Engel?
Bei Fallen.
Genau,
Ah,
das ist
okay.
Twilight mit Engeln, war.
Ja, das ist
Also,
ein Engel. Der war auch
okay.
besonders, da war der Film auch besonders scheiße. Da war ich nicht traurig, dass es keinen zweiten Teil
Also,
gab. Auf
okay.
jeden Fall habe ich ungefähr alle 2 Wochen einen Film gesehen, wo am Ende so war, ach, jetzt geht's richtig los. Und weil ich immer schon wusste, dass die gefloppt sind oder dass die floppen werden, wusste ich in der Sekunde auch immer, ich werde aber das nie erfahren, weil ich die Bücher auch nicht lese. So, und dementsprechend habe ich mir gedacht, nee, das meine ich nochmal. Das ist, als wenn du Serien guckst und du weißt schon, mitten in der ersten Staffel wird die abgesetzt. Da fängst du gar nicht an. Deswegen guckt man ja keine Serien auf ProSieben mehr, weil die sowieso nie zu Ende gezeigt werden. So, und da, ja, also deswegen bin ich da ein bisschen gerannt. Bei dem hier war ich jetzt aber aufgrund von vielen Sachen doch wieder neugierig und habe reingeguckt.
Ja, ich finde auch, dass das Gute bei dem ist, dass er sich, finde ich, so für sich abgeschlossen anfühlt. Auch wenn man natürlich hier und da so Punkte merkt, wo du ganz genau sagst, ja, okay, diese Figur oder diese Erzählung, die wurde jetzt nicht weiter ausgebaut. Das wird dann noch für Teil 2 und Teil 3 irgendwie so wichtig sein. Aber so an und für sich fand ich den tatsächlich. Man kann ihn auch einzeln gucken, ohne dass man jetzt irgendwie Angst haben muss, man verpasst jetzt irgendwelche großen Cliffhanger.
War bei mir eh sowieso so, weil die Figuren haben mich nicht interessiert, die Story hat mich nicht interessiert. Dementsprechend ist es mir vollkommen egal, ob das am Schluss noch weitergeht oder nicht. Mich haben an diesem Film ganz andere Sachen interessiert. Die habe ich bekommen und die will ich nie wiedersehen. Aber ich fand es für einen Film anregend genug, sagen wir es mal so.
Okay, ich gehe mal davon aus, du sprichst von diesem Noise, dem Lärm, der die Männer umgibt, oder?
Ja, und dann zusammen mit dem Regisseur, Doug Liman, ist ja auch nicht irgendwer, das ist ja schon gute Handwerker, ne? Und vor allen Dingen Edge of Tomorrow hatte ich ja damals mega Spaß mit.
Ja.
Und ich kann das ja mal kurz, oder vielleicht will Julius das beschreiben, der hat das in der Kritik so schon so schön gemacht. Einmal wieder so, damit sich Leute überhaupt vorstellen können, wie das im Film aussieht. Und vielleicht kannst du auch gleich dazu sagen, wo da der Unterschied zum Buch ist.
Ja, genau. Also im Buch ist das wirklich so, man muss sich das wirklich vorstellen, da wird dieser Noise vor allem mit verschiedenen Schriftarten und verschiedenen großen Buchstaben ausgedrückt. Das ist also wirklich, hat man teilweise so eine Doppelseite vor sich, die halt in der halt komplettes Chaos ist. Sieht irgendwie aus, als wäre da irgendwie eine Katze mit schwarzen Pfoten drüber gelaufen und hätte überall irgendwelche, hätte es irgendwie alles durcheinander gewirbelt und alles irgendwie kaputt gemacht. Das hat aber eine sehr gute Repräsentation ist von diesem absoluten akustischen Chaos, was es halt irgendwie geben muss. Und das wird halt im Film so umgesetzt, dass halt wirklich jeder Mann und jeder junge Teenager auch schon so eine Wolke um den Kopf hat, die irgendwie so wie so ein, ja, halt einfach wirklich, jetzt wird jeder seine private Regenwolke mit sich herumtragen. Und in der werden halt
ja, aber die dann, aber so ätherisch lila,
genau,
leuchtet.
Genau, das hat so ein bisschen warm, was, so als würdest du die Aura sehen können.
Ja, genau. Und da finden sich dann halt lauter Bilder drin. Also es ist nicht eine dunkle Wolke, wenn sie schlecht gelaunt sind, und eine Sonne, wenn sie gut gelaunt sind, sondern es finden sich halt wirklich sozusagen Bilder. Jeder trägt also so ein kleines Mini-Kino auch mit sich rum, wo halt irgendwie die Gedanken halt in Bildform wiedergegeben werden. Und was ich halt aber das Besondere fand und das Schöne fand, ist, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass sie sich sogar noch einen Schritt weiter wegbegeben von der Buchvorlage, was ich immer gut finde. Und das sogar so machen, dass sie diese Noise tatsächlich sogar als Waffe oder als Werkzeug einsetzen kannst. Also es gibt dann eine Szene, nachdem Viola auf dem Planeten abgestürzt und vor den Leuten da in Prentistown flieht, dann wird sie auf einmal von so einem Zaun umgeben, der so aus dem Boden schießt. Und man denkt, okay, haben die jetzt irgendwie so eine futuristische Falle hingebaut oder sowas? Und dann stellt sich heraus, nein, das war eine mentale Projektion des Bürgermeisters von Prentistown, der Oberbösewicht hier ist sozusagen. Und solche Szenen gibt es immer wieder. An einer Stelle gibt es auch ziemlich am Anfang, da benutzt Todd dann so eine quasi eine mentale Schlange, um ein Pferd zu erschrecken von einem Rivalen oder einem, mit dem er sich nicht gut versteht oder sowas. Und dann scheut das Pferd natürlich, weil das denkt, irgendwie eine Schlange kommt auf mich zu oder sowas. Also es ist schon ziemlich, ziemlich clever. Da gibt es viele solche Momente.
Ich muss sagen, ich fand es auch ganz cool. Was mich so ein bisschen gestört hat, war irgendwie so dieser Punkt, dass gerade an wie heißt er? Tom Hollands Todd, dass seine Gedanken immer so komplett unkontrolliert teilweise irgendwie rauskommen, und er hat ja dann wie so ein Mantra, wenn jemand nicht sehen soll, was er denkt, dass er dann irgendwie immer, my name is Todd Hewitt. Und wo ich immer so ein bisschen, während ich schon im Kino saß, dachte ich so, ist das jetzt so schwer, jetzt mal nicht an irgendwie eine Sache zu denken? Ich finde, dieser Film hat diesen Gedankenprozess manchmal auch ein bisschen
Naja, aber das ist in dem Moment, wo du nicht an eine Sache denken willst, denkst du ja schon an sie.
Allein das ist doch mit dem rosa Elefanten, was man immer sagt. So, ne?
Also ja, mal, klar.
Denk jetzt aber mal nicht an einen rosa Elefanten.
Aber halt auch so in einem Gespräch. Also während ich jetzt mit euch rede, habe ich ja auch gar nicht die Kapazität, jetzt noch groß an irgendwas anderes zu denken. So. Und das fand ich manchmal ein bisschen merkwürdig. Teilweise fand ich es dann auch ganz witzig, weil es natürlich auch für ein paar unterhaltsame Gags eingesetzt wird. Ja, genau. Also
der offensichtlichste Gag, bringen wir den aus dem Weg, den können wir hier auch verraten, an einer völlig unpassenden Stelle im Film, und man denkt sich als Zuschauer eine Sekunde lang, bis man es durchschaut, auch what the fuck ist denn jetzt los? Weil dann fangen die halt an rumzuknutschen, Todd und Viola. Und man denkt sich so, da haben sie jetzt aber ein paar Schritte übersprungen, ne?
Ja, ja.
So, und dann geht die Kamera ein bisschen nach links und man sieht, dass die echte Viola so daneben sitzt und sich das anguckt und sagt, what the fuck ist hier los? Lass den Quatsch mal. Das ist ja ganz nett.
Ja.
Ganz nett. Aber ja, solche Gags kommen dann halt auch. Und es ist halt auch richtig unkontrolliert, es ist halt im Schlaf, weil auch Träume visualisiert werden.
Das fand ich auch gut, ja. Interessant fand ich auch, und ich glaube, ich weiß nicht, da muss Julius mal sagen, wie das denn quasi irgendwie im Buch auch gelöst wird. Es gibt ja dann auch noch diese Figur von dem Priester, der da ja auch immer rumrennt und irgendwie von Feuer und Modrio schreit, und der hat ja dann auch immer noch mal irgendwie so eine ganz andere Form vom Noise, die ja dann auch noch viel bedrohlicher aussieht. Und da, finde ich, gehen wir jetzt vielleicht so ein bisschen in diesen Punkt rein, wo ich halt bestimmte Sachen einfach auch zu überhastet fand, weil diese ganze Figur von dem Priester, die wird irgendwie aufgebaut, aber ich finde, da wird nie was so wirklich draus gemacht in diesem Film. Ist das im Buch wenigstens
genau, ein bisschen anders? Genau, das können wir kurz noch sagen, das ist der Aaron und gespielt von David Oyelowo.
Ja, also das ist wirklich eine von den Figuren, wo ich sehr, sehr, sehr enttäuscht war, weil dieser Priester hat halt wirklich in dem Buch hat er sowas von Leonardo DiCaprio und The Revenant, der sich quasi irgendwie immer von den brutalsten Verstümmelungen und Verletzungen, die ihm irgendwie zugefügt werden, irgendwie auf unfassbare Art und Weise immer wieder erholt und sich immer wieder an die Fährten von Todd und Viola heftet und sie wirklich echt so wie so ein böser Racheengel oder sowas verfolgt. Und es hat halt hier überhaupt nicht ansatzweise eine ähnliche Wirkung oder sowas. Also du hast halt diese Figur, die ganze Zeit mit so einer feurigen Noise-Aura rumrennt und irgendwie irgendwelchen so mystischen Kram vor sich hin brabbelt, aber die bleibt halt komplett blass, wirklich komplett. Und mit Mads Mikkelsen als der andere Bösewicht ist es eigentlich genauso. Der ist halt auch leider total blass. So ein bisschen so wie auch als, wie heißt der nochmal in Doctor Strange 2, wo er irgendwie auch, ja. Genau, wo er irgendwie auch so ein Bösewicht, so ein Wegwerfbösewicht leider ist. Obwohl er sogar noch mehr, eine deutlich größere Rolle spielt als in der Buchvorlage. Da wird er nämlich erst ganz am Ende sozusagen als der große Bösewicht für den zweiten und wahrscheinlich den dritten Band, den ich nicht gelesen habe, in Stellung gebracht.
Ja, also bei Mads Mikkelsen bin ich auch vollkommen bei dir. Also das finde ich war auch, Mads Mikkelsen ist so unterfordert, finde ich, in diesem Film so und kann überhaupt nicht so wirklich mal so zeigen, was er kann und ist halt auch so random Bösewicht Nummer 333, der mal irgendwie so ein bisschen, erst ist er ein bisschen nett, dann merkst du ja, okay, irgendwas ist mit dem doch nicht koscher und dann weißt du halt, ja, okay, der ist böse so und das war... fand ich langweilig. Genau das gleiche wäre auch Nick Jonas hier in diesem Film, wo du auch merkst, so, er spielt so eine, ich glaube, er ist der Sohn vom Bürgermeister, der auch so eine Rolle spielt, wo du denkst, okay, der hat in diesem ganzen Film nicht wirklich was zu tun, aber du hast so genau das Gefühl, okay, das ist der klassische Aufbau für das Liebesdreieck, was wir in gefühlt auch jedem Young Adult Novel Ding irgendwie haben müssen. Aber was hier halt auch so überhaupt nicht zur Geltung kommt.
Also echt, fandest du das? Also das fand ich, habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Es ist ja eher im Gegenteil, dass er so ein bisschen creepy auch ist und so. Also da jetzt, es ist ja, also dann ist es, ich fand es sogar eigentlich erfrischend, dass es ausnahmsweise mal nicht dieses Liebesdreieck gibt, was er sonst, wie du schon gesagt hast.
Ja, dass es das nicht gibt, finde ich auch gut. Aber ich hatte so in meinem Kopf so, okay, wahrscheinlich ist diese Rolle im Buch genau dafür gedacht, dass wir dann irgendwann so, dass Viola sich zwischen Todd und diesem Davy, wie er heißt, irgendwie entscheiden müsste. Oder
nee, also im Buch ist es auch so, im Buch ist er quasi der, also er ist quasi der Verfolger Nummer 1 und dann kommt Aaron, Verfolger Nummer 2 und der Bürgermeister ist eher so im Hintergrund.
Genau, aber das kann man nochmal sagen zur Story, das ist bei vielen von diesen ersten Teilen einer Fantasy, der ganze Film besteht eigentlich nur daraus, dass sie irgendwie von Dorf A nach Dorf B kommen müssen und irgendjemand verfolgt sie. Kann man natürlich auch einfach sagen, ist eigentlich ein ganz klassischer Western, der bloß halt im Weltraum spielt.
Ja, das fand ich, das ist übrigens ein interessantes Stichwort, weil ich fand, eine Sache, die ich auch noch ziemlich interessant zumindest fand, ist halt so dieser Look des Films. Also es ist ja wirklich, es wird halt sehr, sehr viel auch an Western Bildsprache irgendwie aufgerufen. Es ist ja die ganze Zeit so kernige Männer mit Bärten in Pelzmänteln und Hüten, die irgendwie auf Pferden durch die Gegend reiten. Aber dann haben sie halt eben so futuristische Sci-Fi-Pistolen und haben halt irgendwie, im Hintergrund stehen halt so Sci-Fi-Gebäude und dann gibt es natürlich Raumschiffe und Aliens und alles. Also es ist schon irgendwie eine ganz spannende Mischung, zumindest so auf visueller Ebene.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch ganz nett. So auch so dieses Dorf, dieses Prentice Town am Anfang wirkt ja auch mehr wie so eine Western-Stadt, hat nur noch irgendwo der Saloon gefehlt und sowas. Das fand ich auch nicht schlecht. Was ich da dann wiederum schade fand, dass diese ganze Geschichte mit diesen, wie heißt es, Speckle, den Ureinwohnern des Planeten, da wird halt auch nur einmal irgendwie kurz drauf eingegangen, als Todd da irgendwie sich gegen so ein Speckle irgendwie verteidigen muss. Und ansonsten werden die halt auch immer nur erwähnt, aber du hast schon so das Gefühl, okay, da steckt noch eine viel größere Story irgendwo dahinter, die aber auch hier wieder nur so Name-Dropping und das war's. Und wir müssen
weiter. Halt wir wollen das ja nicht spoilern, aber es gibt halt einen großen Twist. Und dafür sind sie halt da. Das wurde aber mit Indianern und Western auch schon oft genug gemacht.
Ja, naja, aber trotzdem. Also das, ich finde, du merkst halt, okay, da steckt halt noch irgendwo Potenzial auch in dieser Welt und in diesen Speckle und keine Ahnung was. Und ja gut, wahrscheinlich.
Das ist die große Stärke, also das Worldbuilding von diesem Film. Also ja. Man kann sich diese Gesellschaft vorstellen, aber er erzählt da drin halt nur eine ganz kleine Sache, nämlich eine Reise von A nach B. Mhm. Und das sieht gut aus, aber er guckt da kaum mal nach links und rechts. Sachen werden allenfalls angedeutet, aber das ist alles, das ist nie in den Bereich bekommen, wo mich das wirklich interessiert hat. Mhm. Also mehr so das Gefühl von, das könnte interessant sein. Ja. Und die Reise selbst, dass ich da nicht abgeschaltet habe, liegt eigentlich hauptsächlich an der Chemie zwischen Daisy Ridley und Tom Holland, die überraschend gut war.
Ja.
Die haben auch beide ihre humorvollen Momente schön trocken serviert und so. Das hat schon Spaß gemacht. Und dann das, warum ich es jetzt halt, ich finde den Film nicht sonderlich gut, aber ich finde ihn interessant, weil dieses ganze Noise-Ding, abgesehen von diesen kleinen Gags, die Julius ja schon erklärt hat, wo er da noch ein paar visuelle Sachen macht, ist halt wirklich als Gimmick unfassbar nervig. Also es macht keinen Spaß, diesen Film zu gucken. Den als reinen Unterhaltungsfilm zu gucken, ist eine Tortur. Und ich sage jetzt als Kritiker, das ist das, was mir daran gefallen hat, weil quasi das sozusagen dieses, was Julius schon beschrieben hat, wieder später auf den Buchseiten vorliest, wo du auch erstmal umblätterst und sagst, ach scheiße, das muss ich jetzt lesen oder das muss ich jetzt irgendwie entschlüsseln. Ja, wo du dann dich jetzt auch nicht drüber mega freust, wahrscheinlich beim 10. Mal, beim ersten Mal sagst du, das ist ja interessant. So. Und dieses Nervige oder wie chaosmäßig oder wie, also da zu wohnen, ich meine, du kannst ja auch nicht neben Typen schlafen, wenn der, sobald der Erste, der eingeschlafen ist, fährt dann diesen Traummotor da ab und dann geht das da, was weiß ich, träumte von wilden Verfolgungsjagden und du liegst daneben und musst irgendwie einschlafen. Ich finde das alles so, also diese Welt ist der totale Horror. Und ich finde, das kommt so einigermaßen rüber. Das fand ich halt interessant. Deswegen sage ich auch jetzt, mir reichen diese, ich weiß nicht, wie lange der ist, 100 Minuten und dann, ich brauche auch, selbst, obwohl die Welt irgendwie, mir scheint, als man da noch was rauskitzeln müsste, ich hätte keine Lust auf den zweiten Teil. Aber als einmalige Erfahrung fand ich es halt echt interessant.
Ja, wie ist denn das eigentlich, weil im Buch, im Film, dadurch, dass wir ja quasi diesen Noise als so, ja, wie so farbige Rauchwolken über den Leuten sehen, was ich ja auch lustig finde, dass diese Gruppe vom Bürgermeister, die kann ja quasi sich nie heimlich anschleichen, weil wenn man irgendwo auf einem Baum hockt oder so, dann sieht man quasi schon diese Rauchwolke. Ist es im Buch denn einfach dadurch, dass sie halt so extrem laut sind, dass man sie dann hört, anstatt dass man sie quasi über diese Wolke sieht?
Ja, tatsächlich, genau. Also es ist tatsächlich so, dass damit gespielt wird im Buch, dass man dann halt eben Leute hört und es ist, glaube ich, so, dass bestimmte Menschen, zum Beispiel auch dieser Bürgermeister, haben halt sozusagen es irgendwie gemeistert, ihren Noise so zu unterdrücken, dass sie halt quasi keine Geräusche machen, wenn sie es nicht wollen. Und der hat halt quasi so einen kleinen Kult um sich aufgebaut und so, die halt sowieso, keine Ahnung, irgendwelche Mönche, die sich sowas dann so in jahrelanger Arbeit antrainieren.
Ja, aber da gebe ich dir recht, Christoph, so dieses, wir haben ja dann auch ständig irgendwie Tom Holland so im Voice-Over. So, da dachte ich schon am Anfang, okay, krass, wenn er jetzt jedes einzelne Ding, was er macht, so, oh, da ist ein Hund, oh ja, mein Hund, hallo, mein Hund, und von er redet dann auch immer so schnell. Ich meine, das ist irgendwo ja tatsächlich auch eine gute Visualisierung, Audio-Visualisierung irgendwie von Gedanken, aber ja, es ist manchmal schon ein bisschen anstrengend, da gebe ich dir recht, aber ich gebe dir auch recht, Tom Holland und Daisy Ridley fand ich wirklich fantastisch zusammen. Das ist, glaube ich, mein erster Film, in dem ich Daisy Ridley sehe, wo sie nicht Rey aus Star Wars spielt. Ich weiß, sie hat zwar auch in diesem komischen, wo hat sie noch mitgespielt?
Orient Express?
Ja, genau, dieser Orient, den habe ich leider nicht gesehen, aber das war jetzt quasi mein erster Kontakt mit Daisy Ridley und dann ist sie wieder im Weltall.
Ja, aber es ist tatsächlich irgendwie, mich hat sie sogar sehr an Rey erinnert teilweise. Also zumindest ist für mich so zwischenzeitlich immer mal wieder diese Energie und dieser Enthusiasmus, den sie irgendwie ausstrahlt als Rey, durchgeblitzt. Leider nicht ganz so oft, weil sie hat eben auch eher so die zweite Geige gespielt, während sie ja bei Star Wars, zumindest Star Wars 7, eigentlich ja die Hauptfigur ist, wenn es eine gibt. Aber trotzdem finde ich auch, dass sie auf jeden Fall super zusammen funktioniert haben. Ich fand auch das interessant, dass sie, wobei das eigentlich keine große Überraschung ist, dass sie mit Tom Holland in der Hauptrolle diese Figur Todd im Vergleich zur Buchvorlage schon ein bisschen mehr zum Filmhelden gemacht haben, der also wesentlich tougher und fähiger und vielleicht auch sexier ist. Es gibt, glaube ich, diese eine Badeszene, wenn ich mich richtig erinnere. Und so, das, also im Buch ist es halt so eine Figur, die quasi die ganze Zeit von einem Patzer zum nächsten stolpert. Ich glaube, da, ihr wisst ja bestimmt alle, das hat man ja schon x-mal gelesen, gerade in diesen, wenn es so Jugendromane oder so Jugend-Young-Adult-Sachen sind, da sind ja die Hauptfiguren häufig ja irgendwie so unfreiwillige Helden, die da irgendwie so reinrutschen und irgendwie trotz, obwohl sie irgendwie ihr Bestes geben, alles zu verbocken, dann irgendwie am Schluss trotzdem irgendwie noch schaffen, die Welt zu retten. Und da haben sie schon den, haben ihn schon eher zu einer klassischen Heldenfigur gemacht, die halt eben auch was kann und die halt eben, die man nicht die ganze Zeit schütteln möchte und sagen, jetzt komm doch mal endlich klar auf dein Leben oder so.
Aber was ich tatsächlich witzig fand, war, wie sie einfach auch damit gespielt haben, dass er ein junger Mann ist, der quasi ja noch nie irgendwie was mit einer Frau zu tun hatte und halt auch noch nie irgendwie eine Frau gesehen hat, und wenn er dann, oh, she's pretty, oh, und das, oh, das blonde Haar und so schön, und auch dieses, wenn er da irgendwie in irgendeinem komischen Teich irgend so ein Oktopus-Saurier, keine Ahnung, was da irgendwie kaputt hauen will, wie er sich dann halt vor ihr einfach komplett nackt aussieht und sie guckt noch so total irritiert und schockiert, weil, und er ist so, ja, wieso nicht? So, das mache ich schon mein Leben lang so. Und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr putzig eigentlich einfach gemacht, so wie er halt wirklich so an dieses fremde Wesen Frau, sage ich mal, jetzt so irgendwie herangeht und die quasi genauso fasziniert betrachtet wie diese komischen außerirdischen Speckel, so, weil es halt was ist, was er gar nicht kennt.
Aber wo du gerade von dem Kampf im Wasser redest, bei mir ist es jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich den Film gesehen habe. Ich erinnere mich an keine einzige Action-Szene mehr. Und der Film war ja nicht billig.
Ja, die Action-Szenen, finde ich, sind auch tatsächlich, es gibt ja zum Anfang, da klaut hier Viola ja auch so ein Motorrad und rast damit so mit krasser Geschwindigkeit irgendwie durch so einen Wald, und das soll irgendwie total dramatisch alles aussehen, weil sie ist mit diesem Motorrad, dahinter reitet Tom Holland mit seinem Pferd und hinter ihm kommen halt die ganzen Leute vom Bürgermeister. Und diese ganze Szene, dann, das Problem ist, glaube ich, dass die Kamera zwischenzeitlich halt wirklich so hinter Daisy Ridley kommt und du dann erkennst, ja, okay, sie haben ihr einen schönen Weg gemacht, auf dem sie einfach nur geradeaus fahren muss. So, und wenn die Kamera aber so von der Seite kommt, dann siehst du sie halt ständig an irgendwelchen Bäumen vorbeiflitzen, wo du denkst, oh krass, vielleicht knallt sie gleich irgendwie gegen den nächsten Baum oder so. Und dann dreht sich die Kamera so leicht und dann siehst du halt, ja, okay, das ist eine schöne, gerade, lange Linie, wo du irgendwie einfach durchfahren musst. Und ja, also das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. So die Action-Szenen, also ich habe den Film jetzt letzte Woche gesehen, deswegen kann ich mich zumindest noch so ein bisschen was erinnern. Aber viele Sachen fallen halt auch einfach durch. Was ich auch interessant fand, war, was ich nicht so ganz gewusst habe, und Julius, ich komme wieder zu dir als derjenige, der das Buch gelesen hat. Diese beiden Männer, die Todd großgezogen haben. Da ist ja unter anderem für alle Sons of Anarchy Fans da draußen, Kurt Sutter spielt ja den Killian, das ist ja quasi der Schöpfer von Sons of Anarchy, der Serie. Und der Film deutet zumindest leicht an, dass sie ein Pärchen gewesen sind. Es wird aber auch nie wirklich irgendwie nähergebracht. Und das habe ich mich ohnehin gefragt. Okay, wenn die seit Jahren und Jahren irgendwie ohne Frauen auskommen, warum hat sich da nicht auch irgendwo in der Beziehung mehr entwickelt?
Also ich habe das gar nicht als Fragezeichen genommen. Für mich waren die einfach ein Paar. Und das ist ja noch die Generation, die von der Erde kam.
Ja.
Das heißt, die sind ja nicht da schwul geworden, sondern die sind halt als Pärchen dahin gekommen. So habe ich das jedenfalls alles interpretiert.
Ich weiß nicht mehr genau. Also ich glaube, im Buch ist es schon so, ich erinnere mich an so ein paar Szenen, wo beschrieben wird, wie halt eben so in den Gedanken der Männer schon noch so sehr viel Sex und Frauen eine Rolle spielen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie es im Buch ist mit den beiden, ob die sozusagen eine Lebensgemeinschaft sind oder ob die halt wirklich ein Paar sind, diese Ziehväter von Todd. Im Film habe ich es aber auch eher so wahrgenommen, weil es irgendwie dann auch durchaus angedeutet wird, dass es da eine, zumindest eine, also jetzt eine, wenigstens eine platonische Liebe gibt zwischen den beiden, ja, irgendwie oder ja, wie auch immer.
Ja, gut, das kann man dann, glaube ich, interpretieren, wie man mag. Da ist der Film, glaube ich, nicht konsequent genug, jetzt zu sagen, ja, okay, das ist jetzt so und nicht, sondern lässt es halt für dich sehr, sehr offen. Aber gut, ist ja die Entscheidung des Regisseurs.
Ja, wie gesagt, also bei mir war es nicht offen.
Ja, okay.
Und da muss man es ja nicht noch betonen, sondern das ist einfach so. Aber wo wir gerade bei Interpretieren und Rätseln sind, habt ihr denn Ideen davon, was bei den Nachdrehs was dazugekommen ist? Weil ich habe das überhaupt nicht gemerkt, was da jetzt beim ersten und was beim zweiten Mal war.
Ging mir auch so. Also für mich war der Film auch erstaunlich aus einem Guss. Ich habe auch in der Kritik geschrieben, dass zum Beispiel ein Schauspieler, der verpflichtet wurde, halt überhaupt keine Rolle mehr spielt. Oscar Jaenada heißt der. Der spielt die Figur Wolf aus der Buchvorlage, der den beiden auf ihrer Flucht irgendwann mal zwischendurch hilft. Diese ganze Figur und sowas gibt's alles nicht, weil die Flucht auch sehr, sehr stark abgekürzt und so auf 2-3 Szenen verdichtet wird. Aber ich muss auch sagen, also ich wüsste jetzt nicht, was da irgendwie gemacht werden, was da noch gemacht wurde. Also vielleicht haben sie noch eine Action-Szene ergänzt, die es vorher nicht gab, aber es wirkt eigentlich alles wie aus einem Guss. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sie halt, und das ist halt eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, wäre halt, dass sie das Ende irgendwie umgemodelt haben. Weil, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, es ist ja wirklich endet erstaunlicherweise mal nicht auf einem riesigen Cliffhanger. Und das Buch, ganz im Gegenteil, endet mit einem riesigen, gewaltigen Cliffhanger, wo sozusagen, wenn der Film so geendet wäre, hätten wir wieder genau den Effekt gehabt, den Christoph vorhin beschrieben hat. Also könnte ich mir vorstellen, wenn sie das nicht schon von Anfang an so geplant haben, dass sie vielleicht das Ende einfach umgeschrieben haben und gesagt haben, okay, wir wissen, der Film kommt jetzt irgendwie 10 Jahre zu spät raus, der wurde vorher quasi schon von allen als Flop abgeschrieben. Wir machen das Ding jetzt wenigstens so, dass das Ende nicht noch frustrierend ist.
Ja, das glaube ich nicht. Das ist Lionsgate. Lionsgate hat es geschafft, bei die Bestimmung, das vierte Buch zu teilen, unnötigerweise, und dann nur den ersten Teil davon zu verfilmen. Die kennen da nichts. Und das kann auch Lionsgate sein. Also das sind Aktienunternehmen, die müssen das ja begründen. Und die haben 20 Millionen und 15 Millionen davon allein in den Nachdreh investiert, weil das ein Franchise-Starter sein soll. Nur für einen Film hätten sich diese Investitionen nie gelohnt.
Diese Nachdrehs waren ja auch relativ zeitig eigentlich nach den Dreharbeiten dann auch so schon irgendwie geplant so, ne? Also es lag ja dann letztendlich nur so an den ganzen Terminplanungen, die Schauspieler noch hatten, dass es so lange gedauert hat.
Ja, aber es ist trotzdem auch sehr merkwürdig. Also vielleicht ist da auch Geld geflossen von anderen Studios, weil eigentlich, wenn du eine 100-Millionen-Produktion hast, gibt es immer Nachdrehs. Ja. Also irgendwas vergisst du immer oder du brauchst noch irgendwelche Pickups oder was weiß ich. Also irgendwas ist da immer noch zu tun. Das sind auch nicht, in meinem, wie ich das verstehe, sind das auch nicht die, es heißt zwar Nachdrehs, aber das sind nicht die Nachdrehs, über die normalerweise berichtet wird. Du machst halt 6 Monate Dreharbeiten, dann fängst du, oder mal 3 Monate, und dann fängst du halt mal an zu schneiden, guckst, was du noch brauchst, und dann sind von vornherein schon noch mal später 3 Wochen terminiert. Und da ist halt die Frage, warum es die 3 Wochen hier nicht gab oder warum die nicht gereicht haben oder so, weil normalerweise machst du das. Ja. Da kann es höchstens, was ich mir halt vorstellen kann, es kann halt sein, dass dann Star Wars und Spider-Man halt dazwischen gekommen sind und dann hat halt Marvel und Disney haben die dann da rausgekauft aus ihren Verpflichtungen oder so und gesagt, mach das mal bitte erst, wenn wir hier fertig sind oder so. Keine Ahnung, wie das gelaufen ist. Oder die beiden Stars sind so groß schon gewesen von ihren Namen durch die beiden Franchises, dass sie halt gesagt haben, gut, wir können nur da. Also wir können nicht für Nachdrehs unterschreiben, weil da sind wenn wir hier fertig sind, gehen wir direkt zu Star Wars und Spider-Man und das ist nochmal eine Nummer größer. Weiß man nicht, aber es ist ja schon extrem lange, wie das gedauert hat. Und es ging ja wirklich nur um 2-3 Wochen. Also das war ja jetzt nicht, also es ist ja eine normale Nachdrehlänge.
Ja, aber wie gesagt, also ich hätte jetzt auch getippt, dass man vielleicht irgendwie am Ende irgendwie vielleicht irgendwas gemacht hat, aber man merkt es, wie Julius schon meinte, es ist tatsächlich trotzdem irgendwie recht flüssig. Ich finde, man merkt diesen Film auch nicht an, also wenn man mir vorher nicht erzählt hätte oder ich beziehungsweise vorher gelesen hätte, dass dieser Film irgendwie schon seit 10 Jahren in der Mache ist, hätte ich auch nicht gedacht, dass der halt so problembehaftet in Anführungszeichen irgendwie gewesen ist.
Na, das wäre eigentlich eher meine Erwartung gewesen. Weil normalerweise, wenn du wirklich das klappt ja fast nie. Also diese Beispiele von Filmen, die nicht funktionieren und dann haben sie Nachdrehs gemacht und hinterher waren die super, die kannst du an einer Hand abzählen. Ja, ja. Normalerweise ist immer, der Film ist kaputt, machen sie einen Nachdreh, hilft auch nicht, der Film kommt Schrott ins Kino. Ja. So, und ich finde, dieser Film, ich weiß nicht, ich glaube, den hätten die auch in der ursprünglichen Fassung einfach rausbringen können. Der ist schon, der wird halt kein Hit, weil das einfach viel zu spät kommt und auch nicht interessant genug ist, um jetzt irgendwie da mega was zu reißen. Aber ich glaube, so richtig kaputt war der vorher auch nicht. So, und der ist jetzt halt das, was er ist. Und in dem ist er auch handwerklich, ist das ja alles okay gemacht.
Ja, Dann sind wir, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo wir unser Fazit geben. Julius, du als Schreiber der Filmstaatskritik darfst du anfangen.
Ja, also wie Christoph schon meint, das ist wirklich nicht der erwartbare Totalausfall. Ich war positiv überrascht auf jeden Fall. Mir macht das immer eine Menge Spaß. Ich mag das immer sehr gerne, wenn Filmadaptionen von Büchern sich sehr von der Vorlage befreien. Und das hat der Film auf jeden Fall gemacht. Egal, wo jetzt diese Idee entstanden ist, ob das irgendwie einer von den vielen Drehbuchautoren war, ob das Doug Liman war, der diese, oder ob das irgendwie so ein kreativer Prozess war. Ich fand auch, im Gegensatz zu euch, tatsächlich zwei, drei Action-Szenen ziemlich gut, vor allem, weil ich zumindest meine, dass Daisy Ridley und Tom Holland da ziemlich stark involviert waren. Also die sind so gefilmt und geschnitten, dass man ständig die Gesichter der beiden sieht eigentlich. Also das haben sie schon ziemlich gut gemacht. Von daher, es hat so ein bisschen die emotionale Tiefe gefehlt. Wir haben eine Szene, die ich in der Kritik beschrieben habe, die haben wir jetzt nicht angesprochen, weil es auch so ein bisschen Spoiler-Territorium ist. Also bei mir sind es 3 Sterne. Ich fand den okay.
Genau, also ich gebe einen halben weniger und das aber auch mit dem Kaviat, dass ich sage, das ist jetzt nicht, also normalerweise ist das ja eine Art von Kino, wo ich sage, man geht ins Kino, notfalls geht man einfach ins Kino, hat 1,5 Stunden Spaß, dann ist der schnell wieder vergessen und gut ist und man wurde ganz okay unterhalten, da würde ich auch 2,5 Sterne geben, aber diese 2,5 Sterne gebe ich eigentlich gerade deshalb, weil ich nicht gut unterhalten wurde, sondern der mir richtig auf den Keks gegangen ist und ich finde, dass das sozusagen richtig war, dass er mir auf den Keks gegangen ist, weil er mir damit diese Welt und dieses ganze Chaos und wie scheiße das da sein muss, sehr gut rübergebracht hat. Das ist vielleicht jetzt so eine sehr filmkritikerhafte Sicht auf die Dinge, weil wir freuen uns ja auch einfach mal, wenn wir was anderes vorgesetzt bekommen und brauchen nicht immer nur einfach ablenkende Unterhaltung. Das, wenn man, wie ich, 700 Filme im Jahr guckt, ist das ein bisschen wenig. Deswegen freue ich mich, wenn ich mal was anderes bekomme. Und aus der Sicht sage ich, ich finde den Film interessant genug für 2,5 Sterne und einmal gucken. Aber nicht, wenn man einfach nur sagt, man will einfach 1,5 Stunden schnell unterhalten werden und dann gut ist. Dafür ist es, glaube ich, gerade bei den vielen Filmen, die jetzt anlaufen und man nur Eskapismus will, da gibt es, glaube ich, Alternativen mit King Kong zum Beispiel. Solche
Sachen. Ach, also ich gebe auch 2,5, aber ich würde genau andersrum sagen als du. Ich würde nämlich genau sagen, dass das halt wirklich so das ist halt einfach ein unterhaltsamer Blockbuster, der vor allen Dingen durch die gute Chemie zwischen seinen beiden Hauptdarstellern irgendwie lebt und halt, wie Christoph ja schon meinte, irgendwie eine interessante Welt darstellt. Ich gebe aber auch Julius recht, dass halt einfach irgendwo so ein bisschen das Herz fehlt. Da, finde ich, hätte man sich vielleicht so ein bisschen mehr noch auf die Charaktere und deren Entwicklung konzentrieren müssen. Aber prinzipiell fand ich den ganz
unterhaltsam. Das ist auch allgemein so eine Entwicklung, wo ich mich frage, wo das herkommt. Diese Art von Film ist deutlich kürzer geworden in den letzten 10 Jahren.
Na, ist doch
also
gut.
Bei, ja, aber sozusagen da bleibt aber das auf der Strecke. Ja, also die haben da noch Raum, weil ich meine, also vor 10 Jahren hätte man immer gesagt, so 135 Minuten, um die Welt zu etablieren. Und jetzt sind dann solche Sachen, wo du überhaupt erstmal erklären musst, worum es geht, sind trotzdem, wie lange sind der jetzt? Der ist doch nicht lang, oder?
Der war nicht sonderlich lang,
ja, also
keine 100 Minuten oder
ja,
so.
Also das ist ja super kurz, wenn ich erstmal erklären muss, anderer Planet, dann kommt ja erstmal jemand an, dann habe ich irgendwie 10 Figuren, dann muss ich erstmal diesen ganzen Noise-Kram erklären, dann können die auch nicht mehr viel mehr machen, als von A nach B zu latschen mit 3 Szenen dazwischen. Ja. Deswegen, da ist das halt schwierig, ne?
Aber ich finde, dieser Film hat es trotzdem halt gut hingekriegt, jetzt halt auch ohne irgendwie extrem lange Expositionsmonologe da das halt irgendwie aufzubauen. So,
ne? Auf jeden
das
Fall.
Ist. Langweilig ja. Habe ich auch nicht behauptet. Ja, ja, ich habe nervig gesagt, aber ja. Nicht gelangweilt habe ich mich nicht. Ja.
Das wäre jetzt noch ein interessantes Experiment, ob man nicht aus so einer Idee könnte man halt auch, glaube ich, einen sehr, sehr verstörenden Horrorfilm oder sowas machen. Wenn man halt sozusagen dieses Konzept mit dem, es gibt keine Geheimnisse, alle Gedanken und Gefühle sind jederzeit hör- und sichtbar, könnte man, wenn man das auf die Spitze treibt, das könnte... Das ist jetzt kein Thema für einen 100 Millionen teuren Blockbuster oder eine Young Adult Verfilmung, aber das könnte, hätte auf jeden Fall irgendwie Potenzial.
Ich meine, es gibt solche Filme schon.
Ja, aber
ich wüsste jetzt keinen.
Bestimmt gibt es irgendwo was, wo die das Konzept in irgendeiner Form schon mal aufgegriffen haben. Ja, da habt ihr es da draußen. Das war Chaos Walking von unserer kleinen Runde hier. Christoph, vielen Dank, dass du reingekommen bist.
Gern.
Und Julius, vielen Dank, dass du mal heute hier die Quelle warst für alle Buchverweise.
Ja, sehr gerne.
Julius muss auch gleich, wenn wir hier Schluss machen, noch kurz da bleiben, weil ich will jetzt wissen, wie das Buch ausgeht.
Okay, ja.
Und das spoilern wir natürlich.
Ich gehe davon aus, dass wir dazu auch noch einen Artikel auf Filmstarts veröffentlichen werden die nächsten Tage. Das heißt, das könnt ihr dann auch nachlesen, wenn ihr wollt. Aber genau. Hier gibt es keinen Schluss.
Genau, wir werden keinen Spoil. Ja, und unser größter Dank gilt natürlich allen, die zuhören und fleißig immer mit dabei sind, wenn wir hier Woche für Woche fröhlich über Filme reden. Ich weiß schon von einer Person, die unseren Podcast immer regelmäßig donnerstags zum, ich weiß gar nicht, sauber machen oder so hört. Sehr faszinierend. Kriege ich immer eine Instagram-Nachricht, wenn unser Podcast dann bei der Dame in ihren Stories auftaucht. Deswegen also vielen lieben Dank für alle, die zuhören. Lob, Kritik, Anmerkungen könnt ihr einfach an leinwandliebertfilmstarts.de schicken. Jetzt geht endlich ja auch die Phase wieder los, wo wir mehr über Kinofilme sprechen werden. Godzilla vs. Kong, da werden wir demnächst...
Weißt du, was ich morgen mache? Na? Ich gehe ins Kino. Weißt du, was ich übermorgen mache?
Nochmal
ins Kino gehen? Ich gehe ins Kino. Weißt du, was ich übermorgen mache?
Ja, wir wissen alle, dass du ganz viel ins Kino gehen wirst, wie wir alle auch, weil wir endlich mal wieder, ich will endlich mal wieder Kinopopcorn essen und sowas alles. Deswegen, ja, geht ins Kino, wenn es bei euch dann halt auch schon wieder alles offen ist und ja, bleibt mir gesund, guckt ganz viele Filme, vielleicht nicht so viele wie Christoph, aber...
Aber die wichtigste Frage, süß oder salzig?
Süß. Okay. Bei mir immer süß. Bei mir immer süß. Chips und sowas kann salzig sein, Popcorn muss süß sein. Genau, ja, da habt ihr diese spannende Frage auch noch geklärt bekommen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.